Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Bolzmann.
Und ich bin Katharina Fleißner. Ja, da sind wir wieder. Anne, wie geht's dir heute?
Oh, mir geht's super. Der Herbst fängt ja jetzt an. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich gehe gleich raus und schmeiße einen
Haufen Blätter. Also,
mir geht's gut. Wie geht's dir denn, Celine? Du bist ja heute zu Besuch, da du bei dieser Episode wieder richtig kräftig mitgearbeitet hast.
Genau. Schön, dass ich wieder ein Teil des Podcasts sein darf. Mir geht es soweit gut, danke. Ich merke nur, dass ich langsam urlaubsreif bin. Ich hatte dieses Jahr zwar schon Urlaub, aber der sah wie folgt aus. Kartons packen, Kartons nach unten tragen, Kartons nach oben.
Also umziehen.
Ja, genau. Deshalb wird es Zeit für einen erholsamen Urlaub. Mhm. Und wie geht's dir, Katharina?
Ja, ich würde sagen, insgesamt ganz gut, aber ein bisschen gestresst. Und das Thema Urlaub kann ich auch sehr gut fühlen. Aber ich habe bald Urlaub, das ist okay. Deshalb ist das schon alles in Ordnung so. Aber ich fühle mich doch schon ein bisschen angestrengt. Aber apropos fühlen, das passt ja heute auch gut zu diesem Thema. Wir steigen ja schon passend ein, sehr gefühlvoll, aufmerksam und so. Es geht ja heute um Gefühle, um mentale Gesundheit und insbesondere um die Einsamkeit.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, das die Gesellschaft immer mehr umtreibt, auch hier in unserer Stadt.
Ja. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das jeder und jede, und damit meine ich wirklich jeden, das jeder auch kennt, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall davon fest überzeugt. Ist ja aber trotzdem noch so ein Tabuthema, ne? Mhm. Also wer erzählt schon freiwillig, dass er einsam ist? Der geht ja direkt die Stigmatisierung los, hat keine Freunde, das hat bestimmt Gründe, komischer Vogel, ist sozial isoliert, ja, ja. Also das erzählt man jetzt auch nicht jedem.
Aber man kann ja auch einsam sein, wenn man Freunde und Familie hat.
Ja.
Das stimmt auch wieder. Und da habe ich ein aktuelles Beispiel aus meinem Umfeld oder beziehungsweise von mir. Denn ich bin im Juni von Gelsenkirchen nach Moers gezogen. Mhm. Und in Gelsenkirchen hatte ich meine Familie und Freunde immer um mich herum. Also die waren quasi nur einen Katzensprung entfernt. Und jetzt durch den Umzug sind die halt natürlich nicht mehr in unmittelbarer Nähe. Klar. Und da gibt es auf jeden Fall Momente, in denen ich mich einsam fühle. Ich habe zwar meinen Partner, aber es ist trotzdem im ersten Moment ein komisches Gefühl. Und daran muss man sich auf jeden Fall gewöhnen.
Ja, also bei mir war das habe ich mich auf jeden Fall einsam gefühlt, während, ich sag mal, so Übergänge von der Grundschule zur weiterführenden Schule, kann ich mich noch gut dran erinnern. Oder nach dem Abi musste ich mich erstmal wirklich zurechtfinden, weil vorher bist du ja in so festen Strukturen und dann irgendwie wieder nicht. Da war ich wirklich schon ganz schön einsam und ganz schön lost.
Ich habe ja einige Zeit in Schottland gelebt und da habe ich mich auch oft ganz schön einsam gefühlt. In so einer fremden Umgebung, dann mit Kollegen, die alle schon feste Freundeskreise oder kleine Familien hatten. Da war es dann auch schwer, Anschluss zu finden und vor allem an den Wochenenden und an den Feiertagen, wenn ich frei hatte, dann war da das Gefühl der Einsamkeit, wenn man so ganz alleine unter seinem Tannenbaum sitzt.
Das ist schon traurig. Ja. Also wir merken schon, jeder kennt dieses Gefühl. Aber die Frage ist, wann ist es nur ein Übergang und wann ist es ein wirkliches Problem? Und was kann man machen, um sich weniger einsam zu fühlen? Gibt es in Gelsenkirchen Angebote, um wieder Gemeinschaft zu spüren und sich auch verstanden zu fühlen? Und in welchen Situationen waren andere Menschen mal einsam?
Und was haben eigentlich Rikscha-Fahrten mit dem ganzen Thema zu tun? Keine Sorge, dafür sind wir da. Das klären wir in dieser Episode. Mhm. Los geht's.
Ihr hört, das gehört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast.
Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema.
Also wenn man sich so in der Welt umschaut, dann ist Einsamkeit nicht nur in Deutschland Thema.
Genau, in Großbritannien zum Beispiel gibt es seit 2018 einen Beauftragten für Einsamkeit.
Und in Japan gibt es sogar seit 2021 ein Einsamkeitsministerium.
Genau, und das ist in Deutschland auch schon angekommen. Mhm. Es gibt ein dickes Paper des Bundes namens, ich lese ab, Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit.
Aber auch auf lokaler Ebene ist das ein Thema. Die Stadt Gelsenkirchen hat das schon früh erkannt und hat eine Studie zum Thema Einsamkeit bzw. Gemeinsamkeit in Auftrag gegeben. Die wurde jetzt im Frühsommer veröffentlicht.
Und dabei kamen einige überraschende Ergebnisse zutage. Bevor wir jetzt aber ins Interview gehen, kommt diesmal nicht das Behördenwort, sondern das simple, aber trotzdem komplizierte Wort an dieser Stelle.
Das
simple, aber trotzdem komplizierte Wort
des Monats.
Thomas Hackmann, der Leiter der Stabsstelle Koordinierungsstelle Strategische Sozialplanung und Quartiersmanagement, das ist ja fast schon selbst ein Behördenwort. Ja,
absolut.
erklärt das Wort Einsamkeit auf jeden Fall so.
Es wird im Grunde definiert als ein Gefühl, in dem die eigenen Beziehungen zu anderen Menschen nicht den Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Ne, da steckt dann halt schon drin, dass manche Menschen vielleicht viele Beziehungen haben und Kontakte haben, die aber vielleicht nicht emotional befriedigend sind, so in der Form.
So, jetzt aber rein ins erste richtige Interview. Wir haben mit einer Sozialplanerin und einem Sozialplaner der Stadt, die maßgeblich an der Studie mitgearbeitet haben und die Ergebnisse ausgewertet haben, gesprochen. Thomas Hackmann, den kennen wir ja schon, und Silvia Bader, die gehört auch zu der Stabsstelle, erklären beide, warum Einsamkeit überhaupt ein Thema ist und warum das manchmal auch problematisch ist.
Also ich denke, Einsamkeit ist immer ein Problem und auch schon immer gewesen, aber es hat sich natürlich in letzter Zeit nochmal deutlich verändert. Also gerade in der Corona-Pandemie ist es sehr aufgeschlagen, weil es natürlich da einen Großteil der Menschen betroffen hat. Nach der Corona-Pandemie kam halt raus, dass es halt nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern dass halt auch vor allem junge Menschen betroffen sind, dass sich da was verändert hat, und die Einsamkeitszahlen sind halt auch nie wieder so weit runtergegangen, wie sie vor der Pandemie waren. So, deswegen ist es, glaube ich, so sehr im politischen Raum angekommen, in der öffentlichen Diskussion. Mhm. Einerseits auf der individuellen Ebene tiefgreifende Folgen für die Gesundheit haben kann, aber es ist natürlich auch sozialpolitisch relevant, weil sozialer Zusammenhalt damit in der Gesellschaft gefährdet ist. Und das sehen wir ja auch an vielen Stellen, wo sich Gesellschaft so auseinander bewegt. Und da ist sicherlich Einsamkeit ein wichtiges Thema.
Aber das ist einfach durch die Pandemie aber sehr stark in den Fokus nochmal gerückt ist, ne? Weil man eben gesehen hat, viele, gerade junge Menschen, wir mussten ja alle zu Hause bleiben, ne? Aber gerade bei jungen Menschen, die sich ja doch ein bisschen großen Drang haben, sich sozial zu vernetzen, ne, was zu erleben, rauszugehen und so weiter.
Was sind gesundheitliche Probleme?
Gesundheitliche Probleme sind auf jeden Fall, also einsame Menschen können natürlich eher mal in die Depression verfallen, können aber auch, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Schäden, also ganz viele Bereiche sind natürlich betroffen, wenn man sich nicht wohlfühlt, ne? Also es ist halt die seelische Gesundheit, die sich halt auch quasi in der körperlichen Gesundheit manifestiert. Mhm. Ne, das sind ganz, oder Menschen, die dann nur noch zu Hause bleiben, die vielleicht nicht mehr irgendwie dadurch irgendwie gesund essen und vielleicht übergewichtig werden oder so. Also es ist, glaube ich, auf ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen gesundheitliches Problem.
Also hat es Auswirkungen auf die mentale Gesundheit wie auch körperliche Gesundheit? Genau. Ja. Und sozialgesellschaftlich, was gibt es da für Probleme? Gehen nicht raus, was kann dann noch passieren?
Also ich könnte das eher auf so einer Metaebene beantworten, ne? Auf der Metaebene ist es, glaube ich, schon, dass Menschen sich natürlich, wenn sie nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen sind, sich vielleicht auch eher in, wir haben halt nicht mehr so einen Sparringspartner, der sie vielleicht nochmal so zurechtrüttelt und kommt vielleicht auch stärker in extremistisches Gedankengut.
Stimmt, ja.
So, dass man halt, ne, man ist nur noch zu Hause oder vielleicht in so einer Social-Media-Welt. Und das trifft natürlich gerade auch Leute, die halt nicht mehr in Schule, in Arbeit sind. Der Kontakt mit anderen Menschen fördert natürlich auch den sozialen Zusammenhalt und fördert natürlich auch ein demokratischeres Bewusstsein, weil man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss.
Das ist ja auch ein Thema, was sicherlich ein Stück weit stigmatisiert ist. Also ich glaube, man ist da nicht unbedingt stolz drauf, wenn man sich einsam fühlt und gibt sich vielleicht sogar selber die Schuld oder so. Dabei kann das ja im Grunde jedem mal passieren im Leben, ne? Und zu einem unterschiedlichen Grad. Aber auch, dass man sich wirklich so stark einsam fühlt, dass es einen eben belastet. Und das dann zu formulieren, ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt. Und sich Hilfe zu suchen. Deswegen ist uns da auch ein großes Anliegen, das Ganze einfach erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und auch diese Hürde, dass man da vielleicht selber zu steht, ein Stück weit abzubauen, um dann wirklich rausgehen zu können und sich Hilfe zu suchen oder sich Bekannten, Freunden, Familie anzuvertrauen oder so. Ja, also dieses Stigma da ein Stück weit wegzubekommen von dem Thema.
Ja, aber am Anfang steht auf jeden Fall die Einsicht, ne? Man muss sich erstmal dessen bewusst sein.
Ja, richtig.
Klar. Okay, alles klar. Warum ist das Thema Einsamkeit für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen so relevant?
Ein Weg aus der Einsamkeit, der führt ja definitiv über soziale Teilhabe, mhm, ne? Und mhm, die Förderung von Gemeinschaft. Mhm. Und wenn wir niederschwellige Angebote vorhalten können, also Angebote, wo die Hürden nicht sehr groß sind, daran teilzunehmen, dann kann die Stadt dazu beitragen, diese soziale Teilhabe zu fördern, mhm, beim Einzelnen. Und die Teilhabe aller an der Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe von Sozialplanung. Soziale Teilhabe kann ja über viele Dinge irgendwo hergestellt, mhm, werden, ne? Das kann ganz niederschwellig oder über Kulturveranstaltungen gehen, über Teilnahme im Sportverein oder so, ne? Über spezielle Interessen kann das, mhm, laufen. Besonders gut kann das auch sicherlich über ein ehrenamtliches Engagement gehen. Es gibt ja viele Organisationen und Vereine, die viel Gutes schon tun, die aber Unterstützung brauchen. Und so, da kann man einmal Gutes für andere tun, kann aber was Gutes für sich selber tun, weil man da eben sozial eingebunden ist, ne? Und neue Leute kennenlernt, neue Kontakte knüpft und das noch mit einer sinnvollen Tätigkeit verbindet, ne? Deswegen, der Weg zur Ehrenamtsagentur ist da, glaube ich, immer sehr sinnvoll.
Dann verlinken wir das definitiv. Sie haben ja gerade schon unsere Frage, wie kommt man aus der Einsamkeit raus, schon angefangen zu beantworten. Gibt es noch weitere Ideen oder Beispiele, wie man oder was Sie vielleicht Menschen raten würden, die einsam sind?
Also eins, was ich auch mal ganz wichtig finde, darauf hinzuweisen, wenn man wirklich in der Krise ist, da gibt es dann Angebote wie die Telefonseelsorge oder, mhm, auch als Chat ist das möglich, da Kontakt aufzunehmen. Es gibt auch den sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel bei der Stadt. Es gibt auch eine Klinik für seelische Gesundheit am Evangelischen Krankenhaus.
Ne, verlinken also, wir, ja.
All das sind so Adressen, wenn man wirklich tief in der Krise, ja, ist, wirklich schon tief in die Einsamkeit gesunken ist, dann wäre das sicherlich immer ein sehr sinnvoller Weg.
Okay, wir verstehen jetzt, warum Einsamkeit ein Problem ist, aber wir merken, dass am Anfang erstmal die Einsicht stehen sollte und dann muss es auch Angebote geben, bei denen man sich informieren kann und bei denen man sich Hilfe holen kann. Deshalb ist es ja ganz logisch und besonders wichtig, dass eine Stadt wie eben Gelsenkirchen sich mit diesem Thema beschäftigt. Und die Kontakte und Adressen für alle, die bereits tief in der Krise sind, verlinken wir selbstverständlich in unseren Shownotes.
Genau, und zu den Studienergebnissen kommen wir am Ende der Episode. Uns haben sie auf jeden Fall überrascht, mhm, aber auch gezeigt, wie wichtig die Arbeit an diesem Thema in Gelsenkirchen ist.
Die beiden Sozialplaner haben natürlich nicht nur die Einsamkeit erforscht, sie haben auch ganz konkrete Anlaufstellen zusammengetragen, an die sich Menschen, die sich einsam fühlen, wenden können. Natürlich findet ihr in Shownotes eine ganz lange Liste, wo man nette Menschen ungezwungen kennenlernen kann oder mal über seine Probleme sprechen kann. Und es gibt auch Anlaufstellen, um gemeinsam mit anderen Menschen einfach etwas zu unternehmen. Und einige davon stellen wir euch jetzt vor.
Ihr kennt uns ja. Wir müssen immer vor Ort selber nachfragen, was so geht und was so gibt. Also fangen wir mal bei den Angeboten an, die sich an junge Menschen in Gelsenkirchen richten.
Okay, los geht's. Besonders in der Teenagerzeit, ich glaube, das kennen wir alle, mhm, wo man sich selbst finden muss, langsam erwachsen wird und immer wieder etwas Neues passiert, das ist eine Zeit, wo man sich halt einsam fühlen kann. Eine erste Anlaufstelle sind da die Jugendzentren in Gelsenkirchen und da haben wir knapp 10 von. Genau, und die findet ihr auch in den Shownotes.
Und speziell für Mädchen und junge Frauen gibt es in Schalke ein Mädchenzentrum, das Angebote für Mädchen und eben junge Frauen ab 10 bis 27 Jahre bereithält. Barbara Christ leitet das Mädchenzentrum und hat mir erklärt, ob Einsamkeit ein Thema bei Ihnen ist und was es alles für Angebote für Mädchen und junge Frauen gibt.
Ja, auf jeden Fall ist bei uns Einsamkeit ein Thema. Deswegen, also sowohl in den Beratungen als aber auch natürlich in den Gruppenangeboten. Deswegen bieten wir eben auch diese Gruppenangebote an. Weil wir auch schon lange natürlich auch merken oder wissen, dass Mädchen auch einsam sind, dass wir häufig hören, wenn ich mit jungen Frauen spreche und die frage, so, was macht ihr denn? Und dann sagen die, ja, wir sind zu Hause. Und dann wir versuchen zu eröffnen, es gibt hier auch Orte, an denen du nicht einsam sein musst und an Orte, wo du über deine Einsamkeit sprechen kannst. Also du, was eigentlich auch immer unser Leitspruch ist oder womit wir Mädchen auch ansprechen, ist, du bist nicht allein. So, wir sind für dich da und es gibt ganz viele andere Mädchen und junge Frauen, mit denen du dich austauschen kannst und die vielleicht dasselbe erleben wie du. Wir haben eine Beratungsstelle, Für Mädchen und junge Frauen in Krisensituationen. Das kann sein alles von, ich habe irgendwie Probleme in der Schule, ich habe Probleme zu Hause, ich komme irgendwie mit meinen Freundinnen gerade nicht klar, ich habe Liebeskummer, bis hin aber auch eben zu Themen wie sexualisierte Gewalt, ungewollte Schwangerschaft, Essstörung. Genau, da kann man sich an uns wenden und zu uns kommen. Wir haben einen Mädchenraum, wo wir hier auch gerade sitzen. Hier machen wir Freizeitangebote. Verschiedene Mädchengruppen, 2 Stück, einmal mittwochs zum Thema Gefühle und einmal donnerstags in Kooperation mit dem Internationalen Mädchengarten. Da machen wir auch Ausflüge, basteln, tanzen, alles, worauf Mädchen und junge Frauen Lust haben. Und wir machen ganz viel mobile Angebote an Schulen, sind an allen weiterführenden Schulen in Gelsenkirchen, machen da Gewaltprävention, sexualpädagogische Angebote. Und haben die Mädchenmusikakademie Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Safer Space Popmusik Empowerment Projekt, wo wir popmusikalische Teilhabe ermöglichen möchten. Und das machen wir hier auch schon seit 20 Jahren. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote im Popmusikbereich von Anfängerinnen, die vielleicht noch gar nicht wirklich großartige Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben, bis hin zu angehenden Profis. Das heißt, wenn ich selber Songs veröffentlichen möchte oder auch Musik studieren möchte und mich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten möchte, von bis kann man zu uns kommen. Wir machen Songwriting-Angebote, wir machen aber auch klassische Gesangskurse, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier und auch Tontechnik-Angebote haben wir immer mal. Von einmal wöchentlich, in der Regel sonntags in Ückendorf oder an Schulen. Also man kann sich auch als Lehrkraft bei uns melden und fragen, könnt ihr mal so eine Schul-AG bei uns machen? Das machen wir auch, bis hin zu Angeboten, die dann am Wochenende 2 Tage stattfinden oder auch Wochenangebote. Das ist zum Beispiel unsere internationale Mädchenmusikakademie, wo wir mit Schweden und den Niederlanden kooperieren und da eine Woche dann gemeinsam hier in Gelsenkirchen Popmusik machen.
Man merkt, dass jedes Mädchen und junge Frauen hier, egal ob einsam oder nicht, im Mädchenzentrum an der richtigen Stelle sind, wenn sie Rat brauchen oder einfach zusammen mit anderen was Nettes unternehmen möchten. Wie man an den Angeboten beispielsweise teilnehmen kann, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen.
Mich hat ja besonders auch die Mädchenmusikakademie interessiert. Konnte ich mir erstmal noch nicht so was richtig drunter vorstellen. Da habe ich mich besonders gefreut, dass ich vor kurzem mit jungen Frauen sprechen durfte, die dort mitmachen. Sie haben mir dann erzählt, was sie dort genau machen und wie sie auch dorthin gekommen sind.
Ja, also erstmal hallo, mein Name ist Milena. Ich bin 23, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen. Und ich bin hier Tatsache, um Gesang zu lernen. Mhm. Bin aber auch noch nicht lange dabei, hatte Tatsache erst eine Gesangsstunde und jetzt bin ich hier. Also Tatsache gab es im August einen Workshop hier, der eine Woche lang ging und da wurde Werbung dafür auf Instagram gemacht und das hatte ich gesehen vorher, obwohl ich selber hier aus Gelsenkirchen komme, habe ich noch nicht davon gehört und natürlich standen dann quasi für mich die Türen offen, hier weiterzumachen mit der Musik. Mhm. Also ich hatte ja auch schon ein paar Stunden in dem einwöchigen Workshop und das war dann auch mit der Katharina, mit der ich dann auch die eine Gesangsstunde letztens hatte und das ist natürlich auch immer ein großer Safe Space, besonders für junge Frauen oder heranwachsende Frauen und da habe ich mich auf jeden Fall sehr sicher gefühlt.
Kennst du auch das Gefühl der Einsamkeit?
Ich denke mal, jeder kennt das irgendwie auf eine Art und Weise, ob es jetzt familiär, freundschaftlich oder vielleicht auch gesellschaftlich ist. Ich bin selber mit 18 ausgezogen und natürlich sind da mehrere Hürden, die auf einen zukommen. Ich habe auch sehr früh, also schon mit 16 eine Ausbildung angefangen. Das heißt, man hat dann auch mit 16 so seinen Freundeskreis quasi verloren und es war schwierig, dann einfach neue Freunde zu finden. Natürlich kennt man da dann irgendwie das Gefühl der Einsamkeit. Das Wichtige ist dann nur, dass man sich da nicht verliert.
Was sind deine persönlichen Strategien oder was kannst du vielleicht auch anderen Leuten empfehlen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das Gefühl der Einsamkeit kommt natürlich auch daher, dass man das Gefühl hat, dass man niemanden zum Reden hat. Für mich war das damals Tatsache auch eine Strategie, online anonym mit Leuten zu schreiben. Ist natürlich auch immer ja eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber ansonsten war es für mich auch eine große Überwindung, vielleicht auch einfach mal zu akzeptieren, dass ich auch mit mir selber Zeit verbringen kann. Ne? Also auch alleine essen gehen, alleine in die Stadt rausgehen, alleine Museum besuchen oder sowas. Das waren Strategien, die für mich schon mal ein bisschen geholfen haben.
Die zweite Frau, mit der ich gesprochen habe, ist Amina und sie ist 18 Jahre alt. Sie nimmt seit 2 Jahren an den Workshops teil und hat den Tipp für die Mädchenmusikakademie von einem Lehrer bekommen. Sie lernt hier übrigens Klavier. Das Thema Einsamkeit kennt sie, wie die 23-jährige Milena, auch.
Ja, ich kenne selber dieses Gefühl, weil ich einen Migrationshintergrund habe. Ich habe viel von Ländern umgezogen und dieses Gefühl kommt mir bekannt vor, weil es war schwierig für mich, selbst Freundschaften einzuschließen. Mhm. Und das merkt man nicht direkt. Vielleicht ist man auch unbewusst einsam, aber man weiß nicht, dass es eigentlich ein Einsamkeitsgefühl ist. Mhm. Ja. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall darüber offen zu reden und nicht ein Schamgefühl dadurch bekommen, weil man denkt eigentlich, ich bin nur der Einzige, der dieses Gefühl hat, aber es ist gar nicht so. Viele Menschen haben dieses Gefühl und viele schämen sich einfach, darüber offen zu reden. Und das macht die Sache schwieriger. Und darüber offen zu reden, kann es hilfreich sein, wenn man zum Beispiel mit einer vertrauten Person darüber redet oder einem Familienmitglied, vielleicht Lehrern oder einem Schulsozialarbeiter, eine Person, die wir auch nicht so gut kennen, kann auch hilfreich sein.
Ob das Mädchenzentrum eine gute Möglichkeit ist, um Menschen kennenzulernen, erklären die beiden Frauen so.
Aber wenn man jetzt vom einwöchigen Workshop ausgeht, definitiv. Also ich bin da mit Leuten auch immer noch in Kontakt. Man hat sich vernetzt auf Social Media oder da habe ich auch 1-2 Leute, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Ich habe eine kleine Gruppe, wo wir uns gesagt haben, okay, lass mal zu Halloween eine kleine Karaoke-Nacht machen oder sowas. Also es kann auf jeden Fall zu Freundschaften kommen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ort, um Freundschaften einzuschließen. Ich habe selber in vielen Workshops teilgenommen. Zum Beispiel zuletzt habe ich in einem Workshop teilgenommen, wo ich eine mit anderen Mädels einen Gesang gemacht habe über Frauenrechte. Und da habe ich viele Menschen kennengelernt und auch von Ausland, von Niederlande, von auch anderen Ländern. Mhm. Und man bleibt eigentlich in Kontakt. Zum Beispiel man wechselt Instagram-Seiten. Man sieht auch viele Gemeinsamkeiten. Also das ist auf jeden Fall ein guter Ort, um Menschen kennenzulernen.
Mhm. Am Ende habe ich übrigens auch Barbara Christ gefragt, ob sie das Gefühl der Einsamkeit kennt.
Also ich habe gestern noch darüber erzählt, mit meiner Kollegin, ich habe ein Auslandssemester in Dänemark gemacht. Ich hatte vorher schon eins in Finnland gemacht und in Finnland war das ganz toll. Ich habe das studiert und habe direkt irgendwie Anschluss gehabt. Und als ich nach Dänemark gekommen bin, habe ich dann eine Praktikumsstelle gehabt an der Universität und es war sehr, habe da eine eigene Wohnung gehabt. Und da weiß ich noch, wie, dass ich irgendwie den ersten Monat gedacht habe, oh nein, was habe ich hier gemacht? Ich fühle mich so allein, ich möchte wieder nach Hause. Und habe dann damals einen Sprachkurs besucht und Leute kennengelernt. Und ich weiß aber noch, wie doll dieses Gefühl war, hier nicht hinzugehören und allein zu sein.
Ja, allein im Ausland, habe ich ja auch schon erzählt, das ist nicht einfach. Und da gibt es ja auch einige Leute hier, für die Gelsenkirchen das Ausland ist.
Ja, absolut.
Jetzt kommt aber was ganz anderes und was wirklich Außergewöhnliches. Bei der Recherche zum Thema ist uns ein Angebot für Rikscha-Fahrten aufgefallen, das sich vor allem an Menschen richtet, die mobil eingeschränkt sind. Sie werden dann von ehrenamtlichen Rikscha-Piloten oder Pilotinnen mit einem speziellen Gefährt umhergefahren. Und da sind im Moment 15 aktive Fahrende am Projekt beteiligt. Die erste Rikscha wurde von der Stadt Gelsenkirchen 2017 angeschafft. 2022 und 2023 sind dann noch 3 weitere hinzugekommen, die jetzt im Stadtgebiet unterwegs sind. Koordiniert wird das Projekt von Mitarbeitenden des Generationennetzes. Und ich habe mal bei einem von Ihnen, bei Frederik Vogt, nachgefragt, was genau die Rikschas eigentlich sind.
Können Sie mir so ein bisschen erzählen, was ist das genau? Also diese Rikschas kennt man ja, glaube ich, aus asiatischen Ländern. Aber sehen die in Deutschland genauso aus und wie funktionieren die? Wo fahren die hin? Was machen die?
Genau, also die Rikschas sind daran angelehnt. Hier sind das so Gefährte, da können vorne 2 Menschen Platz nehmen und der Fahrer sitzt hinten und fährt die dann. Wir haben alle eine Unterstützung mit einem E-Motor. Deswegen so gedacht, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dort Fahrten unternehmen können. Also sie werden gefahren von unseren ehrenamtlichen Fahrern.
Und welches Ziel verfolgen Sie oder das Generationennetz mit diesen Rikscha-Fahrten?
Also einmal so ein Stück dazu beizutragen, die soziale Isolation und Einsamkeit von Menschen zu durchbrechen. Dann den Menschen im Alter, die eben nicht mehr so viel Mobilität haben, eben ein Stück dieser Mobilität zurückzugeben. Dann auch ganz klar ein bisschen Abwechslung im Alltag zu schaffen, wegen dem vielleicht wieder ein kleines Gefühl von Freiheit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Viele der Menschen, die sind eben nicht mehr so mobil und werden dann vielleicht zu ihren alten Wohnorten gefahren oder zu Orten, an denen sie früher gerne waren und deswegen nicht mehr so können.
Ich müsste noch kurz auf das Thema Einsamkeit nochmal eingehen. Es geht wahrscheinlich auch darum, dass man mit den ehrenamtlichen Rikscha-Piloten oder Pilotinnen sprechen kann, aber vielleicht auch mit der Person, die neben einem sitzt. Oder wie konkret hilft es gegen Einsamkeit, wenn man jetzt mitfährt?
Also wie Sie schon erwähnt haben, das ist eben, ja, man kann natürlich mit den Piloten sprechen. Man kann ja aber auch mit einem Freund, Freundin gemeinsam diesen Ausflug unternehmen oder mit einem Verwandten oder man kann Kaffee fahren und sich dort mit Leuten treffen.
Und ist das Angebot kostenlos oder kostet das was?
Nee, das ist immer kostenlos, eben weil es von der Stadt Gelsenkirchen gefördert wurde und soll eben allen Menschen der Stadt kostenfrei zur Verfügung stehen. Also generell alle Angebote des Generationennetzes.
Und wer jetzt auch mal Lust auf so eine Rikscha-Fahrt hat oder seinen Eltern oder Großeltern eine solche Fahrt gönnen möchte, der kann sich direkt an Frederik Vogt oder seine Kollegin Hülya Schamli vom Verein Generationennetz wenden. Dieser Verein wird von der Stadt gefördert. Und wie man sie erreicht, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und es werden übrigens auch immer neue ehrenamtliche Rikscha-Pilotinnen und Piloten gesucht. Wer da Interesse hat, sowas mal zu machen, kann sich auch da melden und da gibt es auch regelmäßig Schulungen.
Also Pilot will ich eigentlich auch werden. Das finde ich irgendwie cool. Die Pilotin natürlich.
Kriegst du einen Pilotenschein.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein super cooles Angebot. Und dabei bleibt man auch noch fit und sieht was von der Stadt.
Ja, das habe ich auch sofort gedacht. Und ich wollte noch sagen, also drei der Rikschas sind in AWO-Seniorenzentren im Stadtgebiet angedockt. Denn die AWO ist bei diesem Projekt Kooperationspartnerin der Stadt. Und eine von den Rikschas steht im Wichernhaus in der Resser Mark. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Der Deal ist dabei, die Einrichtungen dürfen die Rikschas jeweils einen Tag in der Woche ausfahren und den Rest der Zeit stehen die Gefährte für Aktionen der Stadt bzw. des Generationennetzes zur Verfügung und können dann von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Celine, du warst ja auch in Gelsenkirchen unterwegs. Jetzt weiß ich nicht, ob mit oder ohne Rikscha,
ohne.
aber spannend war es bestimmt trotzdem. An welchen Ort hat es dich denn verschlagen?
Genau, ich war im Quartiersland in Schalke zu Besuch, ein wirklich toller, herzlicher Ort. Für alle, die den Quartiersladen Schalke noch nicht kennen, das ist ein Begegnungsort für Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Schalke. Dort könnt ihr zum Beispiel an Gruppenangeboten, Workshops, Festen oder auch an Beratungsangeboten teilnehmen. Ich habe vor Ort mit Caroline Plöger, der Quartiersladenmanagerin, gesprochen und sie hat mir erklärt, wie sie im Quartiersladen die Menschen erreichen.
Wir versuchen halt mit unseren Angeboten dort anzusetzen, wo die Menschen stehen, egal zu welchem Thema, aber grundsätzlich, dass wir halt auch die Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, von uns erreicht werden und sich als Part der Nachbarschaft fühlen. Man kann sich bestimmt auch vorstellen, Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, stehen jetzt nicht vor unserer Tür und sagen: Hallo, ich bin einsam, was kann ich tun? Zunächst sind es vielleicht ganz andere Themen oder Anliegen, die Menschen zu uns führen bzw. geäußert werden. Sei es Nachfragen zum Ausfüllen von Anträgen oder aber auch Interesse an unserer Bingo-Gruppe teilzunehmen. Und teilweise erst nach mehreren Kontakten, Gesprächen und dem Aufbau von Vertrauen zueinander, dass man in Anführungsstrichen so eine Art Beziehung zueinander aufgebaut hat, öffnen sich die Menschen und erzählen dann auch intensiver von ihrem Leben, von ihren Themen, die sie gerade beschäftigen. Natürlich können all unsere Angebote und unsere tägliche Arbeit als Unterstützung zu diesem Thema gesehen werden, weil wir einfach dieser zentrale Punkt, Begegnungsort hier im Stadtteil sind. Und das wollen wir auch gerne leben. Aber explizit können wir hierzu vielleicht unser Nachbarschaftspicknick nennen, welches wir zusammen mit dem Projekt Q Vision im Rahmen der letzten Woche gegen Einsamkeit durchgeführt haben. Das Projekt Q Vision versucht Wege zu finden, mit schwer erreichbaren Menschen aus der Nachbarschaft in Kontakt zu treten und diese unter anderem gegebenenfalls zur Teilnahme an Begegnungsformaten zu aktivieren. Und da haben wir auch eine Kooperation miteinander und haben gesagt, wollen wir uns gerne auf den Weg machen. Das Nachbarschaftspicknick fand bewusst in unserem Innenhof statt, niedrigschwellig und ohne Anmeldung. Quasi so als eins von vielen Beispielen für Angebote entsprechend der Bedarfe der Menschen vor Ort, wohnortnah und ohne großes Shishi drumherum, sondern einfach wirklich, wir packen es an und schauen, wo die Reise dann hingeht.
Ich finde die Idee, die Menschen mit einem niedrigschwelligen Programm zu motivieren, rauszugehen und andere Menschen zu treffen, richtig gut, richtig schlau. Ich finde, man kann ja auch mal, also man könnte ja auch mal selbst irgendwie jemanden, den man so ganz oberflächlich nur kennt, vielleicht auch mal so ein bisschen rauslocken, der vielleicht einsam wirkt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Kann man ja mal ausprobieren.
Ja, stimmt. Aber auch das Programm des Quartierladens ist super. Habe ich online gesehen, für alle grünen Daumen beispielsweise. Da kann man gemeinsam Beet pflanzen oder es wird auch mal zusammen gefrühstückt. Also ich glaube, da ist wirklich für jede und jeden was dabei.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist auf jeden Fall eine wirklich wertvolle Arbeit, die der Quartiersladen Schalke täglich leistet. Vielleicht habt ihr ja mal Lust vorbeizuschauen. Frau Plöger und das Team freuen sich auf jeden Fall. Die Tür stehen für alle offen.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das nicht alle, aber viele Menschen in Gelsenkirchen beschäftigt. Eltern werden, Kinder bekommen. Auch als junge Mutter oder junger Vater, insbesondere wenn man am Anfang eben die Säuglinge betreut und pflegen muss, fühlt man sich ja nicht selten alleine mit seinen Sorgen. Das kann auch manchmal einsam machen oder eben auch das Gefühl der Einsamkeit hervorrufen.
Ja, das ging mir damals auch so. Man schleppt ja den ganzen Tag das Baby rum. Und während andere ausgehen oder arbeiten gehen, sitzt man dann zu Hause und oft fehlt dann jemand, mit dem man reden kann. Also man kann ja mit dem Baby reden, aber es redet halt nicht zurück.
Das ist nur so, das Niveau ist halt immer auf Gugu Gaga so. Ne? Im Familienbüro gegenüber von uns im Hans-Sachs-Haus sehe ich öfter Mütter und ihre Kids abhängen. Und da habe ich doch mal direkt bei den Muttis nachgefragt, warum sie das Familienbüro besuchen.
Ich komme hier zum Familienbüro fast jeden Tag, weil mein Kind keinen Kindergarten hat. Und der hat hier auch Spaß. Der auch ist, hier ist auch gute Atmosphäre für Mutter und Kind, weil das geeignet für Bedürfnisse von beiden. Zum Beispiel Mutter kann hier auch ein bisschen entspannen. Kaffee trinken in Ruhe und Kinder können auch da, während der Zeit auch mit Spielzeug beschäftigt werden. Das finde ich auch super. Auch, das ist auch sehr schön, weil ich hier auch meine Freundin treffe. Zum Beispiel, ich bin Mutter von 3 Kindern. Und bevor ich zum Familienbüro komme, hatte ich das Gefühl, dass ich keine Unterstützung bekomme. Zum Beispiel auch, ich hatte 2 Kinder, die auch keinen Betreuungsplatz haben. Und dann habe ich das Ort gefunden und dann bin ich hier fast jeden Tag gekommen mit meinen Kindern. Und dann hatte ich das Gefühl nicht mehr, weil ich habe Unterstützung bekommen hier. Kurse, es gibt hier verschiedene Kurse zum Beispiel. Und die Spielfläche ist öffentlich fast den ganzen Tag. Dass ich und meine Kinder auch Unterstützung bekommen haben.
Kommen Sie hier öfter hin?
Fast jeden Tag.
Und warum kommen Sie hier hin?
Weil ich noch mehrere Kinder habe und ich komme immer ins Familienbüro, dass die Kinder sich hier beschäftigen können und spielen können.
Meinen Sie denn, dass man hier im Familienbüro, dass das hier gut bei Einsamkeit hilft?
Ja, weil hier viele nette Eltern sind, mit denen man sich austauschen kann.
Ich habe aber natürlich auch mit den Menschen gesprochen, die neben noch ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen das Familienbüro zu dem machen, was es so wertvoll macht. Philipp Horn und Markus Bühler vom Familienbüro haben mich herzlich willkommen geheißen. Und Philipp Horn hat mir dann als erstes erklärt, was das Angebot Frühe Hilfen für Eltern bereithält.
Frühen Hilfen sind ein Netzwerk, was es bundesweit in allen Städten und Kommunen gibt. Und in diesem Netzwerk werden alle Angebote gebündelt, die es für Eltern oder für werdende Eltern, die Schwangerschaft mit eingeschlossen, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres gibt. Der Hintergedanke des Netzwerks ist der, dass man mit sämtlichen Problemen oder Anfragen, die man hat, zu uns kommen kann, zu Netzwerkpartnern kommen kann und an die richtige Stelle weitervermittelt wird. Nehmen wir jetzt mal an, nach der Geburt, man hat irgendwie nach ein paar Wochen immer noch das Gefühl, das mit dem Stillen klappt nicht so richtig, dann hätten wir die Möglichkeit, auch Leute, die hier bei uns im Familienbüro beispielsweise auflaufen, an die Familienhebammen der Stadt Gelsenkirchen weiterzuverleiten und im Rahmen des Netzwerks weiter zu versorgen. Darüber hinaus haben wir aber auch mehrere wöchentlich stattfindende Angebote fest im Repertoire. Die allermeisten davon finden immer außerhalb der Ferienzeiten statt. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal den Zwergenclub nennen, der einmal in der Woche hier stattfindet, wo in Begleitung einer Fachkraft im Endeffekt ein buntes Programm für die Kinder im Mittelpunkt steht. Das heißt, da wird viel gesungen, da wird gelacht zusammen, da wird auch vielleicht mal gebastelt. Das ist ein ganz buntes Angebot. Und so ein bisschen das Pendant dazu wäre die Max und Mia Teestube, die wir auch wöchentlich anbieten, betrieben von der gleichen oder durchgeführt von der gleichen Fachkraft auch. Und im Gegensatz zum Zwergenclub stehen da vielleicht eher die Eltern im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass wir im Rahmen dieser Teestube unsere Spielfläche erweitern. Die Kinder können nach wie vor unter Aufsicht der Eltern dort spielen. Aber die Eltern haben die Möglichkeit, im Nebenraum vielleicht auch zwischendurch mal ein ganz kleines bisschen ungestört miteinander und mit der Fachkraft in den Austausch zu gehen und sich über die Problematiken, denen sie so in ihrem Alltag als frisch gewordene Eltern begegnen, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen.
Das Familienbüro selbst können Eltern und Kinder wunderbar zum Treffen und Spielen nutzen. Was es noch für regelmäßige Angebote gibt, erklärt Markus Bühler, Leiter vom Familienbüro, so.
Dann bieten wir Familienbildungsangebote an, die wir im Familienbüro machen, aber auch in den Stadtteilen. Das sind dann solche Sachen wie Babymassage zum Beispiel oder Eltern-Kind-Turnen oder Schreibabys, also so Infoveranstaltungen, die oftmals nur anderthalb Stunden gehen. Ja, das Familienbüro bietet hier vor Ort gegenüber des Hans-Sachs-Hauses zum Beispiel den Knirps-Treff auch an. Den bietet die Familienförderung dann wiederum in allen Stadtteilen an, weil wir gesagt haben, wir müssen die Kinderwagen-Schiebentfernung für Eltern haben. Die dürfen nicht erst ihr Kind in den Kinderwagen in Bus, zum Beispiel der Knirps-Treff. Das ist ein ganz unverfängliches Angebot ohne Anmeldung. Eltern können einfach vorbeikommen, sie lernen andere Eltern kennen, kommen in Austausch miteinander. Es ist immer eine Fachkraft vor Ort und die sind auch für Fragen da, für Fragen, die sie eben stellen, weil alles neu und anders ist. Wir haben keine spezifischen Angebote für alleinerziehende Eltern, bis auf zwei, die nenne ich gleich, sondern wir versuchen, die zu integrieren in allen Angeboten, die wir haben, zum Beispiel in diese Knirps-Treffs, in die Kurse und so weiter und so fort. Aber wir haben ein Treff für türkische alleinerziehende Mütter, auf Türkisch auch, weil auch überall diese Gefahr besteht. Das ist ein Seminar für Alleinerziehende, das viermal aufeinanderfolgend stattfindet, ein oder anderthalb Stunden, weiß ich nicht so genau. Und da kommen auch immer 3 bis 7 Mütter mit ihrem Kind. Und da geht es genau um die Themen, was ist mit mir als Alleinerziehende, wo finde ich Anschluss und all die anderen Themen, die nicht Alleinerziehende auch haben. Dann haben wir in der Abteilung noch, in der Jugend- und Familienförderung, das Angebot der Sommerfamilienfreizeit für Alleinerziehende. Das heißt, da fahren Kollegen eine Woche lang mit Alleinerziehenden in die Ferien sozusagen. Und da haben wir ca. 20 Familien jährlich, alleinerziehende Familien, die da in diese Freizeit mitfahren.
Schön, dass es da auch Angebote für Alleinerziehende gibt, weil die haben ja meistens aufgrund ihrer Situation noch einen größeren Druck und noch weniger Zeit für sich selbst. Die Homepage vom Familienbüro verlinken wir euch natürlich auch.
Ja, Links sind schon was Feines. Aber nicht jeder versteht, was damit gemeint ist. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Mama, Papa oder Oma haben ein neues Smartphone oder ein Tablet und dann kommt das große Fragezeichen.
Oder der Anruf, ich habe das Internet gelöscht, was soll ich machen?
Ja, und da gibt es für ältere Menschen oder auch so für Menschen wie mich, die keine Ahnung von Technik haben, ein ganz tolles Angebot und zwar von den Technikbotschafterinnen und Botschaftern in Gelsenkirchen. Da kann man sich dann helfen lassen in ganz gemütlicher Atmosphäre mit einem Tässchen Kaffee, gibt es nämlich dann nebenbei auch.
Wir haben zwei Technikbotschafter im Mehrgenerationenhaus an der Bochumer Straße getroffen und da hatten wir alle richtig Spaß zusammen. Der erste stellt sich mal direkt vor und erklärt, was die Technikbotschafter so machen.
Ja, mein Name ist Dieter Petrozewski. Ich bin 76 Jahre alt, mache das Ganze als Technikbotschafter schon 9 Jahre lang, habe damals mit angefangen und zwar wurde sowas angeboten im Zusammenhang mit der Technischen Hochschule Dortmund und vom Land Nordrhein-Westfalen und da sind die Technikbotschafter gegründet worden. Wir haben 5 Stützpunkte, ganz verteilt über Gelsenkirchen.
Das heißt aber auch, das Angebot hier hilft nicht nur den Leuten, die ein technisches Problem mit ihrem Handy haben, sondern auch den Leuten, die dann die Hilfe anbieten, zum Beispiel, weil sie unter Leute kommen, nette Gespräche haben.
Uns kann jeder aufsuchen und mit uns sprechen in den einzelnen Stützpunkten, wo wir sind und zu den Zeiten. Und wenn er nur eine Frage hat mit seinem Handy und er kann dann sitzen bleiben, wir kochen Kaffee und der kann eine Tasse Kaffee bei uns trinken und zuhören, was wir den anderen Leuten erzählen. Und wenn er andere Fragen hat oder Hilfe braucht, kann er herzlich gerne zu uns kommen. Wir kennen natürlich auch die einzelnen Anlaufstellen der Stadt Gelsenkirchen, wo er hingehen kann und irgendwas dann oder sich Informationen holen kann, die er gerade benötigt. Wichtig ist, dass derjenige, der das macht, sich mit Smartphones oder mit Handys auskennt und dementsprechend Geduld mitbringt, den älteren Leuten sowas beizubringen.
Ja, also mein Name ist Hans-Dieter Springer, ich bin 64 Jahre alt, mache das jetzt seit 4 Jahren, dass ich hier als Technikbotschafter arbeite und ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich früher auch schon viel mit IT beruflich zu tun gehabt habe und so kann man den Leuten eben helfen. Also wir haben ganz viele Stammkunden, weil in der Regel ist das so, wenn die Leute merken, dass das hier funktioniert, dass sie gut mit klarkommen, dann kommen die gerne wieder. Und insofern haben wir schon viele Stammkunden, die regelmäßig kommen. Ja, im Prinzip geht es wirklich bei unserer Geschichte um niederschwellige Sachen. Wir sagen den Leuten also immer, die sollen sich darauf konzentrieren, nur die Sachen mit dem Handys oder mit ihren Sachen zu machen, die wichtig sind. Wir sprechen mit den Leuten, erklären ihnen, pass mal auf, überleg dir, was du damit machen willst. Und was wir eben auch machen ist, ich bediene zum Beispiel hier nicht dieses Smartphone. Ich spreche mit der Anni und sage ihr, pass mal auf, das und das muss gemacht werden. Wir lassen sie aber selber machen, die Leute, weil es ist ein Unterschied, ob ich da jetzt rangehe und sage, komm, ich mache das mal eben und dann zup, 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 dann wissen die nicht mehr, was ist. Und wenn ich dann sage, mach selber, dann machen die das in ihrem Tempo und dann bleibt das auch entsprechend eher hängen.
Die ältesten Kunden sozusagen sind sogar bis 96 Jahre alt und haben viel Spaß daran zu lernen, mit dem Smartphone umzugehen. Die Dame, die unter anderem an dem Tag zu Besuch war, war von der 96 noch weit entfernt, hatte aber trotzdem eine Frage zu ihrem Smartphone.
Sie haben mir einfach auf meinem Handy eine Nachricht geschickt. Und mit dieser Nachricht bin ich praktisch nicht klargekommen. Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja, und so habe ich mir hier Hilfe gesucht. Hier trifft man nette Menschen, die sind immer freundlich. Und vor allen Dingen, man wird geholfen. Man bekommt auch für alles eine Erklärung, soweit es möglich ist, dass man das auch versteht und auch nachvollziehen kann. Und auch im Anschluss daran auch wieder umsetzen kann. Denn es ist mir wichtig, wenn mir schon geholfen wird, dass ich das allein auch wieder schaffe. Oder aber im Zweifelsfall trotzdem nochmal das nächste Mal nochmal fragen kann, ohne dass ich dumm angeguckt werde. Das ist mir also wichtig. Mhm. Und es geht hier ziemlich locker zu. Es ist nicht so verbissen ernst. Und es ist sehr lehrreich für mich.
Ich fand es auf jeden Fall richtig schön zu beobachten, wie die Dame in total entspannter Atmosphäre erklärt bekam, wie sie die Tücken ihres Smartphones in den Griff bekommt. Das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man sich selber helfen kann und das nicht immer nur andere machen.
Ja,
das
absolut. Fand ich cool. Und übrigens muss man auch selber gar keinen technischen Beruf erlernt haben früher, um anderen zu helfen. Das haben uns die Technikbotschafter glaubhaft versichert. Jede und jeder kann da Botschafter werden.
Aber der muss sich schon auskennen, schon mit Handys.
Ja, wohin man sich bei Interesse melden kann, verraten wir euch in den Shownotes und auch, wo die Technikbotschafter zu finden sind.
Wichtig bei den Technikbotschaftern sind noch zwei Dinge, die wir betonen möchten. Die Technikbotschafter reparieren zwar keine technischen Geräte.
Genau, wenn ich da mal eben einhaken darf. Auch dafür gibt es ein Angebot, die Repair-Cafés, aber was anderes.
Sondern die Technikbotschafter helfen dagegen zum Beispiel beim Bedienen von Smartphones, Handys und Tablets. Und entscheidend für den Erfolg der Technikbotschafter ist, dass die Menschen wissen, dass es sie gibt. Uns ist schon klar, dass nicht so viele ältere Menschen unseren Podcast hören werden, da in diesem Alter einfach generell wenig Podcast gehört wird.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr, die heute zuhört, dieses Angebot unter die Leute bringt. Den eigenen Eltern oder Großeltern davon erzählen oder Freunden und Bekannten, damit eben die Menschen mit ihren technischen Sorgen Hilfe erhalten und vielleicht auch ganz nebenbei ein bisschen schnacken können. Also lustig war es dann nämlich auf jeden Fall.
Ja, absolut. Das war eine echt witzige Truppe. Und ich fand auch so das Setting da im Café Rosamunde total nett.
Sehr gemütlich, ja. Und ein guter Kaffee. Mhm.
Genau, wie schon zu Beginn angekündigt, kommen wir jetzt wieder zurück zu Silvia Bader und Thomas Hackmann und der Studie. Also es gab eine Online-Befragung und die Befragung hieß Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe und Einsamkeit. Dafür wurden im Vorfeld 8000 Menschen in Gelsenkirchen angeschrieben und gebeten, online an der Umfrage teilzunehmen. Sie hatte auch einen guten Rücklauf und das sind nun die Ergebnisse.
Was waren denn da Ihre Erwartungen vor Studienbeginn? Also sind Sie da mit einer Erwartung reingegangen, was das aufzeigen wird oder... War das ganz offen?
Die Erwartung war natürlich schon, weil wir gesehen haben, wir haben ja in Gelsenkirchen irgendwie eher benachteiligtere Bevölkerungsgruppen, wir haben viele Menschen, die nicht in Arbeit sind, dass in Gelsenkirchen viele Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Das haben wir schon so gedacht. Aber wir sind natürlich, also wir wussten auch aus der öffentlichen Diskussion, dass vor allem auch verstärkt junge Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Aber trotzdem haben wir natürlich immer das Bild gehabt, dass ältere Menschen, die sind die Einsamen. Ja. Also das Bild, was man im Kopf hat, ist halt der alte Mann oder die alte Frau, der einer Partnerin gestorben ist, ne? Und die dann sich nicht mehr zurechtfindet.
Also das wäre auch das Bild, was ich so als erstes im Kopf gehabt hätte. Haben die Studienergebnisse Sie denn dann überrascht? Und was ist konkret rausgekommen? Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was erzählen.
Genau, also die haben uns auf jeden Fall überrascht. Genau, also die am stärksten von Einsamkeit betroffene Gruppe waren bei uns die jungen Menschen zwischen 21 und 30 Jahren, gefolgt von den 16- bis 21-Jährigen. Okay. Also wirklich die jungen Menschen und noch Jugendliche, die zum Teil dann auch noch in die Schule gehen, also noch im System sind. Aber gerade auch, wenn sie ein bisschen älter sind, also gerade aus den ersten System rausfallen, sind das die am stärksten betroffene Gruppe. Und was uns wirklich überrascht hat, ist, dass die am wenigsten stark betroffene Gruppe sind die Menschen von 65 bis 80, also wirklich die älteren Menschen. Also über 80 nimmt die Einsamkeit wieder ein bisschen zu. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich dem geschuldet, dass die Partner oder die Partnerin gestorben ist.
Oder Freunde.
Oder Freunde, genau. Das ist aber, das ist dann so im Durchschnitt der Stadt Gelsenkirchen, wo sich die hochaltrigen Leute bewegen. Es ist halt wirklich so, dass wir das an ganz vielen Punkten, haben die Menschen so wie Roboter quasi abgestimmt. Also die armen Leute waren deutlich einsamer als die ein bisschen weniger arm, als die noch ein bisschen weniger arm und so. Also es hat sich wirklich genau so gezeigt, wie man es halt an den Punkten erwartet haben. Zumindest was sowas wie Armut, Arbeitslosigkeit angeht. Was uns da noch ein bisschen überrascht hat, ist, also nicht überrascht hat uns das, dass Migrationshintergrund ein großes Thema ist für Einsamkeit, wobei man natürlich da jetzt auch so ein bisschen dieses Bild im Kopf hat von den Mehrgenerationenfamilien und so, ne? Aber es ist schon so, dass Menschen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger einsam sind. Aber es macht keinen Unterschied aus, ob sie eine eigene Zuwanderung haben oder ob ihre Eltern zugewandert sind. Und dabei kommt dann raus, dass in Gelsenkirchen 55% sind gar nicht einsam, 15% leicht einsam und eigentlich die Wir fassen denn die Menschen in einsam zusammen, die moderat einsam sind und einsam sind. Das sind in Gelsenkirchen ungefähr 30%. Mhm. Bei den Gesamtzahlen ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir natürlich in der Befragung, wie in jedem Befragung, so einen Mittelschichtsbias drin hat, wie die Sozialwissenschaft das nennt. Also, dass halt mehr Menschen dran teilnehmen, die halt aus bestimmten Schichten kommen. Was aber denn, wenn wir dann halt in die einzelnen Gruppen gehen, na, dann können wir halt, da können wir dann tatsächlich sowas wie repräsentative Ergebnisse ziehen. Und da kann man sagen, bei Menschen, die arm sind, sind es dann zum Beispiel 46%, die einsam und moderat einsam sind. Bei Menschen, die reich sind in der Klassifikation, sind es nur noch 14%. Mhm. Also da sieht man dann schon eine deutliche Spanne. Oder Menschen mit Migrationshintergrund sind knapp zur Hälfte einsam, moderat, einsam. Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, da sind es denn nur 25%. Also da sieht man auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Oder wenn man das jetzt nochmal auf die Altersgruppen anwendet, na, also von den 21 bis unter 30-Jährigen sind 27% einsam und nochmal weitere 16% moderat einsam. Oder bei den Kindern und Jugendlichen 13% einsam, weitere 34% moderat einsam. Mhm. So, dass wir da beides mal ungefähr die Hälfte von Personen haben, die da einsam sind.
Also Risikofaktoren sind Armut wie Migrationshintergrund.
Genau.
Gibt es noch einen weiteren?
Also Arbeitslosigkeit ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Also genau, die arbeitssuchenden Menschen waren zu 2/3 einsam und moderat einsam. Also das ist tatsächlich auch der höchste Wert von allen Gruppen, die wir gebildet haben. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr hoher Wert.
Also ich fand das extrem spannend, so tiefe Einblicke zu bekommen. Und ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass das so ein großes Thema für viele Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ist.
Absolut. Abschließend kann man sagen, dass Einsamkeit in Gelsenkirchen auf jeden Fall ein Thema ist. Und es gibt auch eine Vielzahl an Angeboten, die genutzt werden können.
Man muss sie aber eben nur kennen. Daher teilt diese Episode, erzählt euren Familien und Freunden davon und empfiehlt auch gerne den Podcast. Das gehört sich so weiter. Wir freuen uns natürlich aber auch über gute Bewertungen auf eurem Podcast-Anbieter wie Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Nur schreibt eine Bewertung oder kommentiert. Das hilft uns auf jeden Fall, sichtbarer zu werden und auch mal die anderen Geschichten aus Gelsenkirchen zu erzählen.
Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Feedback. Schreibt uns gerne Mail an podcast@gelsenkirchen.de oder besucht unsere Internet- oder Social-Media-Seiten für tagesaktuelle News. Für heute sagen wir vielen Dank, vor allem an unsere Volontärin Celine, die ganz kräftig an dieser Podcast-Episode mitgewirkt hat, mit ganz viel Recherche und eigenen Interviews. Also danke, Celine.
Danke.
Und auch danke an euch, dass ihr zugehört habt bis zum Ende.
Ja, danke, dass ich wieder ein Teil eures Podcasts sein durfte. Es hat wie immer viel Spaß gemacht und ich habe wieder viel dazugelernt.
So muss das sein.
Perfekt.
Danke für heute und wir sagen jetzt Tschüss.
Ciao.
Tschüssi. Das gehört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.